Haben Sie den Quellcode?
Den Quellcode? Ja, wovon denn?
Den Quellcode. Haben Sie den Quellcode zu Ihrer Software?
Ja doch, ja.
Sind Sie sicher? Ersparen Sie sich unangenehme Fragen. Surfen Sie jetzt nach www.gnu.org und erfahren Sie, wie Sie Ihre Software noch heute gegen freie Software tauschen können. www.linuxfass.de. So geht's richtig.
Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio. Start.
When I was young, la di da di da di da.
Oh, huhu, ha, ha. Endlich, zurück aus dem verdienten Urlaub. Mein Name ist Ingo Ebel und ich darf euch durch diese Sendung führen. Heute bieten wir ein Feuerwerk an Beiträgen. Allen voran, der Jahresrückblick. Ich gebe gleich ab an Maurice, der wird wohl schon kräftig am Feiern sein draußen. Hm? Maurice, wo bist du denn? Was ist los da bei euch?
Ja, hallo Ingo! Ja, ich melde mich hier aus Hamburg und du hörst es schon, hier sind massig Leute, die mit uns zusammen Silvester feiern. Das letzte Jahr ist wieder super schnell an uns vorbeigerast und, um nochmal die ganzen Leute zu erinnern, habe ich mir überlegt, doch mal einen kleinen Jahresrückblick zu machen. Und den gibt's jetzt mal.
Der Januar kam und mit ihm einige wichtige Ereignisse. Am 4. Januar zum Beispiel wurde der 2.4er Kernel released. Viele Entwickler arbeiteten daran. Viele Entwickler waren auch bei SourceForge angemeldet, nämlich genau 100.000. Aber es gab nicht nur Positives. Der Raymond Wurm machte von sich reden. Wohl einer der ersten Linux-Würmer machte sich alte Sicherheitslücken zunutze. Positiv ging es weiter. So wurde ReiserFS in den 2.4.1er Kernel aufgenommen und das erste Debian IA64-System fuhr hoch. Ein kleiner Schock, Coral kündigte an, seine Linux-Anteile zu verkaufen. Der Februar brachte der Linux-Gemeinde einen kleinen Skandal. Ximian kaufte Werbeplatz, sodass bei Suchanfragen nach KDE ein Ximian Gnome-Banner erschien. Der Februar war ein trauriger Monat, zumindest für die SUSE-Mitarbeiter in den USA. Diese wurden nämlich in großen Mengen entlassen. Gefreut hat uns hingegen, dass Brian Paul den Free Software Foundation Award für die Arbeit an seiner Mesa 3D-Bibliothek gewonnen hat. Dann wurde die Laune wieder schlechter. SSH Communications deklarierte SSH als Marke und sagte, dass Projekte wie OpenSSH diese nicht verwenden sollten. Weiter ging es dann mit Microsoft. Diese behaupteten, freie Software sei unamerikanisch. Im März wurde die Python Software Foundation gestartet. Ihr Zweck ist es, die Copyright-Rechte an Python zu halten und für die zukünftige Entwicklung zu sorgen. Windows-User bekamen im März einen weiteren Grund, nach Linux umzusteigen. Borland brachte die Entwicklungsumgebung Kylix auf den Markt, welche Delphi sehr stark ähnelt. Auch IBM kam ins Spiel und startete die Peace, Love and Linux-Kampagne. Microsoft war auch wieder aktiv und startete Shared Source. Das kümmerte George Kraft wenig. Er wurde Vorsitzender des Linux Standard Base Projects. Im März bekam GNOME-User einen neuen File Manager. Nautilus 1.0 wurde von ISO released. Auch GNU-Fans konnten sich freuen. Savannah.gnu.org ging online und stellt eine Alternative zu SourceForge dar. Im April war es dann soweit. Am 1.4.2001 startete die erste Radio Tux-Sendung. Vorerst für einen April-Scherz gehalten, wurde vielen Leuten sehr schnell klar, dass wir es sehr ernst meinen. Nicht so freudig war allerdings, dass der Adore-Wurm Linux-Systeme attackierte. Dennoch, die Entwickler schliefen nicht und brachten GNOME 1.4 heraus. Auch Apache bekam eine neue Versionsnummer verpasst. Apache 2.0 Beta wurde freigegeben. Im April fing etwas an, was uns das ganze Jahr über begleiten sollte. Loki verlor einen Großteil seiner Mitarbeiter. Linux-User konnten sich auf ein neues Release von Samba freuen, nämlich Version 2.2.0. Im April ging Ximian einen wichtigen Schritt und startete den Red Carpet Service. Japaner haben es gut. Warum? weil Sony ein Linux-Kit für die PS2 in Japan ankündigte. Im Mai brachte SGI XFS 1.0 an den Mann. Einen wichtigen Deal beendeten Caldera und SCO. Und? Na? Wer kommt jetzt? Genau, Microsoft. Craig Mundy griff die GPL an. Was sagte ich ihm? Die Japaner haben es gut. Sony hatte es noch besser. Das PlayStation Linux Kit war nach 8 Minuten ausverkauft. Nicht wirklich gefreut haben sich die ISIL-Mitarbeiter. Sorry, we are fucked, hieß es. Denn ISIL schloss die Pforten aufgrund fehlender Geldgeber. Im Mai entschloss sich Hewlett-Packard, Debian als seine Entwicklungsdistribution zu nehmen. Der Juni fing gleich gut an. Sharp kündigte seinen Linux-PDA an. Gefolgt wurde diese Meldung von dem Release von x386, nämlich in der Version 4.1.0. Im Juni fuhr Linux das erste Mal auf einem FAX hoch. Eine Studie besagte, Linux beinhaltet Software im Wert über $1 Billion. Compiler-Freunde, aufgepasst! Die GNU Compiler Collection, kurz GCC, wurde in der Version 3.0 released. Und auch Linus meldete sich zu Wort. Der 2.5er Kernel würde in den nächsten 1-2 Wochen erscheinen. IBM meldete sich gleich zweimal zu Wort. Zum einen mit dem JFS-Release der Version 1.0, zum anderen gab es über 2300 kommerzielle Linux-Programme. So stand es in einer Pressemitteilung von IBM. Komisch. Muss ich übersehen haben, hab jedenfalls nichts installiert davon. Okay, wenn ich denn dann das Zeichen gebe, dann start. Oh! Ups, leise. Gerade ich bin schon wieder drauf. Ja, es kann ja noch passieren. Also, damit es nicht zu langweilig wird, gebe ich jetzt erstmal zurück nach Ingo. Ingo macht jetzt weiter und ich melde mich dann nachher nochmal wieder. Also, wir sehen uns nachher. Tschüss!
Hast du schon gemerkt, dass ich drauf bin? Ja, scheiße.
So, ja, wieder zurück im Studio hier. Ihr habt schon gemerkt, die Linux-News sind heute entfallen. Dafür gibt's ja diesen schönen Jahresrückblick. Wer trotzdem ständig auf dem Laufenden sein will, dem will ich die News auf www.linuxfast.de empfehlen. Da könnt ihr dann vorbeigucken und seid immer bestens informiert. So, ich schalte dann jetzt wieder zurück nach Hamburg zu Maurice, der mit seinem Jahresrückblick weitermacht.
Ja, zurück hier in Hamburg vom Rathausmarkt, wo tausende Leute zusammen mit uns Silvester feiern und die Stimmung ist immer noch super und kann ihr euch mal hören, Leute? Ja, Ingo, du hörst es, die Stimmung ist super und wir machen gleich mal weiter mit unserem Jahresrückblick.
Der Juli begann mit Standards. Die Linux Standard Base Specifications Version 1.0 wurde released. Slackware-Freunde durften sich freuen. Slackware 8.0 kam heraus. Genauso gespannt durften Debian-Anhänger sein. Das Woody-Freeze begann. Xemian zog im Juli die Blicke auf sich, als sie das Mono-Projekt starteten, eine freie .NET-Plattform. Es hat zwar nicht direkt etwas mit Linux zu tun, aber der Code-Red-Virus zog durch die Lande, mit einer netten Botschaft. Nicht sehr nett, Dimitri Skliarok wurde in Las Vegas festgenommen. Im August machte Loki wieder von sich reden. Finanzielle Probleme hatte der Konzern. KDE-Freunde konnten sich freuen, KDE 2.2 wurde freigegeben. Genauso wie KOffice 1.1. Im August wanderten die Augen auf SUSE, dessen CTO Dirk Hondel verließ auf eigenen Wunsch die Firma. Xemian startete ihre Desktop-Box-Produkte. Genau am 9. September verstrich die 1.000.000. Sekunde seit dem Beginn der Unix-Zeit. Kernel 2.4.10 wurde released. Im September plante das W3C, patentierte Technologien in Web-Standards zu erlauben. Außerdem wurde StarOffice 6.0 Beta released. Im Oktober gingen die Releases los. Qt 3.0, Red Hat 7.2 und SUSE Linux 7.3 wurden released. Ein wichtiger Schritt für die Linux-Gemeinde. Marcello Tosati wurde zum Maintainer des 2.4er Kernels. Ebenfalls brachte der November das Hard Freeze von Debian Woody. GNU Darwin für den x86 wurde released. Ebenso Galeon 1.0. Dann war es auch soweit. Kernel 2.5.0 wurde freigegeben. Und schon sind wir im Dezember. Der begann gleich mit einem großen Release, Evolution 1.0. Richard Stallman und Linus Torvalds gewannen den 2001 Takeda Award. Gamer, aufgepasst! Quake 2 kommt unter die GPL. Das war das Jahr 2001. Das war ja also unser Jahresrückblick 2001. Ich gebe jetzt zurück zu Ingo Ebel und wir feiern hier noch ein bisschen weiter. Tschüss!
Hallo, hier ist Ralf Nolden und ihr hört Radio Tux.
Ja, danke Maurice. Feiert noch ein wenig. Oh, aber nicht so viel, ne? Ich meine, wir brauchen dich ja noch für die nächsten Sendungen. Wir machen dann weiter im Programm. Der nächste Beitrag stammt von Harald Stolper und er beschäftigt sich mit Dateien unter Linux.
Dateien unter Linux. Tja, da will man eine Datei löschen, doch halt, vielleicht wird sie ja durch ein laufendes Programm verwendet und ist keineswegs so überflüssig, wie sie auf den ersten Blick aussah. Im nächsten Moment möchte man außerdem erfahren, welche Shared Libraries von einer bestimmten Software benutzt werden, um deren Lauffähigkeit bei minimalem Aufwand auch auf einer anderen Maschine zu erwirken. Schließlich ist da noch die Log-Datei, die stetig wächst und so sprechend benannt ist, dass man selbst als hochgradig vernunftbegabter Mensch nicht erraten kann, von welchem Programm sie fortwährend bis in den Gigabyte-Bereich aufgeblasen wird. Praktizierende Root-User kennen wohl jedes der drei Probleme. Und die Gewitzten unter ihnen können sich getrost zurücklehnen. Wenigstens unter Linux. Dieses ist nämlich im Gegensatz zu manch anderen Derivaten bereits mit allen notwendigen Werkzeugen gesegnet. Ich beziehe mich hier besonders auf die Distribution SUSE, wobei etwaige Unterschiede zu anderen eher marginal sein sollten und hauptsächlich die serienmäßige Vorinstallation betreffen. Den prüfenden Blick auf die Ressourcenverwaltung von laufender Software erlaubt Linux in zweierlei Weise. Erstens, dateiorientierte Informationen. Zu einzelnen Dateien oder Verzeichnissen kann genau ermittelt werden, ob und wie jeder der resistenten Prozesse sie im Zugriff hat. Die Problemstellungen 1 und 3 aus der Einleitung fallen in diese Kategorie. Dabei unterscheiden wir je nach Verwendung der Dateisystemressource die Fälle aktuelles Verzeichnis, dies findet bei Dateien konsequenterweise keine Anwendung, Executable Image, die Datei wurde als Programm gestartet, findet sich natürlich nur bei Dateien, die keine Geräte sind, offene Datei, einer der laufenden Prozesse hält die Datei bzw. das Verzeichnis geöffnet, Wurzelverzeichnis, das Verzeichnis dient einem der Prozesse als Wurzelverzeichnis. Seinen Ahnen gleich erlaubt Linux für jeden Prozess theoretisch ein separates Root-Verzeichnis. Memory Mapped, einem Speicherbereich wurde der Inhalt der Datei transparent zugeordnet. Dies findet hauptsächlich bei Shared Object Bibliotheken Verwendung und betrifft wiederum nur Dateien. Wie also erhält man diese nützlichen Einblicke in die Linux-Ressourcenverwaltung? Das zuständige Dienstprogramm heißt FuSIM und empfängt als Parameter den Namen des Systemobjektes, über dessen aktuelle Verwendung der Anwender Klarheit wünscht. Meistens wird es sich dabei um eine Datei oder ein Verzeichnis handeln, doch auch Netzwerksockets werden unterstützt. Obwohl FuSIM für einen kurzen Radio-Tux-Beitrag eine Spur zu mächtig ist, sei für den alltäglichen Gebrauch noch die Option -V genannt, welche ein wenig Übersichtlichkeit in die sodann tabellarische Ausgabe von FuSIM einfließen lässt. Die übrigen Einzelheiten zu diesem höchst praktikablen Administrationswerkzeug finden sich auf dessen Manpage. Zweitens, prozessorientierte Informationen. Hierfür ist das Programm LSOft zuständig, das die ganze Angelegenheit von der Prozessseite her aufrollt. Die so erhaltenen Informationen sind durchaus vergleichbar mit der Ausgabe von FuSIM. LSOft steht dabei übrigens für List of Open Files. Die wichtigste Option ist -p, womit nach Prozess-ID eingeschränkt werden kann und die gewonnenen Daten sich nur mehr auf einen einzigen Prozess beziehen. Solche Art ist dann auch die zweite der anfangs dargelegten Problemstellungen zu bewältigen. Die Shared Libraries sind nämlich durch den Vermerk MEM in der Spalte FD leicht zu erkennen. Auch hier ist die zugehörige Manual-Page eine wärmstens empfohlene Lektüre. Das war der allererste Beitrag von Harald Stoiber, der sich ab sofort auch ein wenig um die Musik von Radio Tux kümmern wird. Musik.
Genau, und gesprochen wurde dieser Beitrag von Florian Lokert. Der nächste Beitrag beschäftigt sich mit DHCP und als Hintergrund hört ihr eins von Haralds Musikstücken. Aber jetzt nicht die ganze Zeit nur auf die Musik hören, ja? Der Beitrag ist auch wichtig. Zur Not hört euch das Ganze mal an. Bitteschön, hier ist der Beitrag.
Jeder, der mehr als einen Rechner hat, wird das Problem kennen. Bei jeder Installation muss man nach einer freien IP-Adresse suchen und falls noch ein Router verwendet wird, kommt auch noch das Eintragen eines Gateways und eines Nameservers hinzu. Bei 2 bis 3 Rechnern ist das noch kein großer Aufwand, aber bei 5 oder gar 10 und mehr Rechnern sieht das Ganze schon anders aus. Dieses Problem lösen kann man mit DHCP. DHCP steht für Dynamic Host Configuration Protocol und damit können automatisch IP-Adressen, Gateway und Nameserver dem Client übergeben werden. Dazu sendet der Client per Broadcast eine DHCP-Anfrage an den Port 67, wo normalerweise der DHCP-Server sitzt. Dieser merkt sich dann die MAC-Adresse, das ist die Hardware-Adresse der Netzwerkkarte, und sendet eine Broadcast-Antwort eben an diese MAC-Adresse zurück. Die Antwort kann die IP-Adresse, die Gateway-Adresse, den Nameserver und sogar den Hostnamen enthalten. Der Client muss also nur über das DHCP-Protokoll verfügen, den Rest macht der Server. So ist es zum Beispiel möglich, einen Rechner irgendwo in einem fremden Netz einfach nur anzuschließen und er bekommt sämtliche Informationen über das Netz per DHCP zugesandt. Einen DHCP-Server aufzusetzen ist nicht besonders schwer. Zuerst wird erstmal der DHCP-Daemon installiert. Dieser lauscht an Port 67 und wartet auf DHCP-Anfragen. Konfiguriert wird dieser DHCP-Daemon mit der Datei /etc/dhcpd.conf. Hier gibt man zuerst an, für welches Netzwerk der DHCP-Server aktiv werden soll. Dies geschieht mit dem Konfigurationsbefehl Subnet, gefolgt von der Netzadresse und deren Subnet-Mask. Mit Option wird geregelt, welche Daten der DHCP-Server den Clients übergeben soll. Es gibt eine Unmenge von Optionen, die den heutigen Rahmen sprengen würden. Ich werde hier nur die wichtigsten vorstellen. Mit Range stellt man ein, aus welchem IP-Adressbereich der DHCP-Server IP-Adressen an die Clients vergeben darf. Domain Name Servers sagt den Clients, welchen Domain Server sie verwenden sollen. Wenn Namen anstelle von IP-Adressen benutzt werden, müssen diese natürlich in /etc/host aller Clients definiert sein. Gleiches gilt für den Konfigurationsbefehl Routers, der, wer hätte es anders gedacht, den Clients den richtigen Router vermittelt. Mit Default Lease Time, zum Beispiel 1200, weist man die Clients an, nach 1200 Sekunden eine neue Anfrage an den DHCP-Server zu starten. Dieses ist notwendig, da sonst eine IP-Adresse für ewig vergeben sein wird, falls ein Rechner aus technischen Gründen nicht mehr antworten kann. Und mit Max Lease Time sagt man dem Server, dass sich nach 1200 Sekunden der Client wieder gemeldet haben muss. Andernfalls wird die vergebene IP-Adresse wieder für andere Rechner freigegeben. So, mit diesen Optionen sollte man einen guten DHCP-Server zum Laufen bekommen. Wie ich schon sagte, besitzt der DHCP-Daemon weitaus mehr Möglichkeiten der Konfiguration. Interessierte sollten sich auf jeden Fall die Manpage von DHCPD, der DHCPD-Conf und die beiliegende Dokumentation von dem DHCP-Server zu Gemüte führen. Den Text zu diesem Beitrag, der auch noch einmal die wichtigsten genannten Befehle enthält, findet ihr natürlich auf der Seite zu dieser Sendung. Dies war ein Beitrag von Dieter Schmitz, vertont und gesprochen von Steffen Zörnig.
Ja. Steffen hat seinen Namen selbst gesagt, also brauche ich das nicht noch tun. Und das war's dann auch für heute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Die nächste Sendung ist am 21.01.2002. Dann mit meinem lieben Kollegen Maurice Renk. Ich möchte mich jetzt verabschieden. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Beziehungsweise, wenn ihr die Sendung natürlich später hört, ein glücklich und gesundes neues Jahr 2002. Ich hoffe, eure Vorsätze fürs neue Jahr überdauern die Zeit. An dieser Sendung waren beteiligt Maurice Renk, Florian Lokert, Harald Stoiber, Dieter Schmitz, Steffen Zörnig und meiner einer, der Typ, der diese wunderschöne Sendung moderieren durfte. Das bin ich. Mein Name ist Ingo Ebel. Ich wünsche euch ein glückliches Jahr 2002 und viel Spaß beim Hören der neuen Radio Tux Sendungen.
Radio Tux wird präsentiert von Linux for Us, www.linuxforus.de.